Wir feiern Gottesdienst im Namen des lebendigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und der Heiligen Geistkraft. Amen. Herzlich willkommen, liebe Zumutungsgemeinde. Heute gibt es ein ganz besonderes Thema mit einer besonderen Gestaltung. Eine kleine Zumutung, das wissen Sie ja. Jeder Mensch hat eine Seele. Jeder Mensch hat eine Sprache, jeder Mensch hat eine Geschichte. Erzählen Sie uns, dass Sie leben. Mit diesen Worten sind Frauen und Männer zur Teilhabe an einer Erzähl- und Schreibwerkstatt aufgefordert worden. Was habe ich schon zu erzählen? Ich habe doch nichts zu sagen, wehrten sich Frauen und Männer gegen diese Einladung. Komm, schreib doch auf, du hast uns doch schon immer so viele Geschichten erzählt, drängten Enkel und Kinder. Und dann nahmen sich die älteren Menschen ein Blatt Papier und einen Stift und sie konzentrierten sich und sie ordneten ihre Gefühle und Gedanken. Und dann haben sie oft stockend, staunend über das langsame Erwachen der Wörter aus einem jahrzehntelangen Schlaf formuliert: In meiner Schublade schlummert so viel von meinem Leben vor sich hin, ich hole es jetzt heraus. Oder: Ich habe beim Schreiben meinen alten Schmerz berührt von vor 50 Jahren und viel geweint. Oder: Jetzt, nachdem ich meine Geschichte in Worte fassen kann, ist mir leichter ums Herz. Oder: Ich bin zu meinen Geschichten zurückgekehrt und damit auch in mein Leben. In jedem von uns liegt ein Schatz an Vorstellungskraft. Diese Kraft schlummert oft wie betäubt in der Vergangenheit und im Verborgenen. Durch das Geschichtenerzählen kommen wir mit einer Stärke in Berührung, die wir möglicherweise vergessen haben. Mit einer Weisheit, die vielleicht nachgelassen hat oder gar verschwunden ist, und mit Hoffnungen, die sich verdunkelt haben. Vor allem aber bekommen wir durch das Geschichtenerzählen so etwas wie Liebe und Mut zum Leben. Es ist wie ein Gebet, es kräftigt und stärkt uns, erklärt Nancy Mellon, eine amerikanische Psychotherapeutin, in ihren Erzählworkshops. Heute geht es um das Geschichtenerzählen und welche Kräfte darin verborgen liegen. Und so bitten wir um Gottes Gegenwart. Gott, schenke deine heilige Geistkraft. Sie soll sich unter uns austeilen in diesem Gottesdienst und segne Reden und Hören, Beten und Singen. Amen. Wir singen gemeinsam: Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. Sie kennen sie alle. Sie war eine der größten Geschichtenerzählerinnen unserer Zeit. Warum? Sie hat sich mit ihren Geschichten in die Kinderherzen eingeschrieben. Sie konnte mit ihren Worten Bilder malen, Räume öffnen, Atmosphäre erzeugen, Beziehung stiften und über die Figuren hinaus mit Hörenden Begegnungen herstellen. Für sie gilt, wie für alle guten Geschichtenerzählenden, der Satz: Gut Geschichten zu erzählen, macht die Ohren zu Augen. Und das konnte sie wie kaum jemand anderes. Sie nahm mit ihren Geschichten unzählige von Kindern und Erwachsenen in die Welt hinein, die irgendwie alle kannten und die doch anders war als das eigene Leben. Sie wissen, von wem ich rede: Astrid Lindgren. Viele von uns sind wahrscheinlich mit ihren Büchern aufgewachsen. Und da gibt es jede Menge. Ich möchte einfach mal fragen, an was erinnern Sie sich? Welche Bücher kennen Sie und lieben Sie von Astrid Lindgren? Rufen Sie es einfach raus.
Pippi.
Pippi, jawohl. Kinder von Bullerbü.
Ronja.
Ja, genau.
Karlsson vom Dach.
Karlsson vom Dach, hier ist er.
Mio, mein Mio,
eine traurige Geschichte, sehr herzanrührend.
Lotta.
Das große Buch von Lotta.
Madita.
Genau.
Die Kinder von Zaltopan.
Genau.
Michel
darf nicht fehlen. Ronja hatten wir schon.
Die Brüder Löwenherz.
Ein paar habe ich einfach mitgebracht. Und wenn Sie mögen, können Sie nachher einfach da drin noch ein bisschen blättern und stöbern. Denn es sind ja auch nicht nur die Bücher, es sind auch die Zeichnungen, die uns so ans Herz gewachsen sind. Und eine ganz besondere Figur, die auch jetzt in der Faschingszeit wieder Renaissance erfährt, ist natürlich Pippi Langstrumpf. Meine Tochter hat sich sehr gerne als Pippi Langstrumpf verkleidet. Eine durchschlagende Figur, weltweit bekannt, ihr Name ein Programm. Die Lehrerin fragt: Wie heißt du, Pippi? Und sie sagt: Wie ich heiße? Ich heiße Pippi Lotta, Victualia, Rollgardina, Pfefferminz Ephraims Tochter Langstrumpf. Tochter von Kapitän Ephraim Langstrumpf, früher Schrecken der Meere, jetzt Südseekönig. Frech war sie, ungewöhnlich, bärenstark und, man beachte, ohne Schulbesuch, lebensklug. Den Regeln weniger zugeneigt als der Möglichkeit, für alles und noch was eine fantasievolle Lösung zu finden. Hören wir ein bisschen hinein in ihre Geschichte. Barbara wird uns ein bisschen was zu Gehör bringen.
Erstes Kapitel. Pippi zieht in die Villa Buntermund ein. Am Rand der kleinen Stadt lag ein alter, verwahrloster Garten. In dem Garten stand ein altes Haus und in dem Haus wohnte Pippi Langstrumpf. Sie war 9 Jahre alt und sie wohnte ganz allein dort. Sie hatte keine Mama und keinen Papa und eigentlich war das sehr schön. Denn so gab es niemanden, der ihr sagen konnte, dass sie schlafen gehen sollte, wenn sie gerade mitten im schönsten Spiel war. Und niemanden, der sie zwingen konnte, Lebertran zu nehmen, wenn sie lieber Bonbons essen wollte. Früher hatte Pippi mal einen Papa gehabt, den sie schrecklich lieb hatte. Ja, sie hatte natürlich auch eine Mama gehabt, aber das war so lange her, dass sie sich gar nicht mehr daran erinnern konnte. Die Mama war gestorben, als Pippi noch ein ganz kleines Ding war, das in der Wiege lag und so furchtbar schrie, dass es niemand in ihrer Nähe aushalten konnte. Pippi glaubte, dass ihre Mama nur oben im Himmel war und durch ein kleines Loch auf ihr Mädchen hinunterguckte. Und Pippi winkte oft zu ihr hinauf und sagte, hab keine Angst, ich komme immer zurecht. Ihren Papa hatte Pippi nicht vergessen. Er war Kapitän und segelte über die großen Meere. Und Pippi war mit ihm auf seinem Schiff gesegelt, bis er einmal bei einem Sturm ins Meer geweht worden war und verschwunden war. Aber Pippi war ganz sicher, dass er eines Tages zurückkommen würde. Sie glaubte überhaupt nicht, dass er ertrunken sein könnte. Sie glaubte, dass er auf einer Insel an Land geschwemmt worden war, wo viele Eingeborene wohnten und dass ihr Papa König über alle Eingeborene geworden war und jeden Tag eine goldene Krone auf dem Kopf trug. Meine Mama ist ein Engel und mein Papa ist ein Südseekönig. Es gibt wahrhaftig nicht viele Kinder, die so feine Eltern haben, pflegte Pippi sehr stolz zu sagen. Und wenn mein Papa sich nur ein Schiff bauen kann, dann kommt er und holt mich. Und dann werde ich eine Südseeprinzessin. Hagelhopp, was wird das für ein Leben? Ihr Papa hatte dieses alte Haus, das in dem Garten stand, vor vielen Jahren gekauft. Er hatte gedacht, dass er dort mit Pippi wohnen würde, wenn er alt war und nicht mehr über die Meere segeln konnte. Aber dann passierte ja das Schreckliche, dass er ins Meer geweht wurde. Und während Pippi darauf wartete, dass er zurückkam, begab sie sich geradewegs nach Hause in die Villa Kunterbund. So hieß dieses Haus. Es stand möbliert und fertig da und wartete auf sie. An einem schönen Sommerabend hatte sie allen Matrosen auf dem Schiff ihres Papas ihr Wohl gesagt. Sie hatten Pippi sehr gern und Pippi hatte sie auch gern. Lebt wohl, Jungs, sagte Pippi und gab allen der Reihe nach einen Kuss auf die Stirn. Habt keine Angst um mich, ich komme immer zurecht. Zwei Dinge nahm sie vom Schiff mit. Einen kleinen Affen, Herr Nielsson hieß er, und einen großen Handkoffer, voll mit Goldstücken. Den hatte sie von ihrem Papa bekommen. Die Matrosen standen an der Reling und schauten Pippi nach, solange sie sie sehen konnten. Sie gingen mit festen Schritten davon, ohne sich umzudrehen, mit Herrn Nielsson auf der Schulter und dem Koffer in der Hand. Ein merkwürdiges Kind, sagte einer der Matrosen und wischte sich eine Träne aus dem Auge, als Pippi in der Ferne verschwunden war. Er hatte recht, Pippi war ein sehr merkwürdiges Kind. Das Allermerkwürdigste an ihr war, dass sie so stark war. Sie war so furchtbar stark, dass es auf der ganzen Welt keinen Polizisten gab, der so stark war wie sie. Sie konnte ein ganzes Pferd hochheben, wenn sie wollte. Und das wollte sie. Sie hatte ein eigenes Pferd, das sie für eines ihrer vielen Goldstücke gekauft hatte. An demselben Tag, an dem sie heimgekommen war in die Villa Kunterbund. Sie hatte sich immer nach einem eigenen Pferd gesehen. Und jetzt wohnte es auf der Veranda. Und wenn Pippi ihren Nachmittagskaffee dort trinken wollte, hob sie es ohne weiteres in den Garten hinaus.
Ja, so ist dieses besondere Mädchen und es gibt ganz viel noch von ihr zu erzählen, aber es gibt noch einen anderen.
Aber dazwischen kommt erst Musik. Thank you.
Es gibt noch diesen anderen, nicht weniger bekannt, nicht weniger unaufhaltsam frech und unternehmungslustig. Emil, wie Michel aus Lönneberga in Schweden heißt. Wie kam es zu diesem Namen? Astrid Lindgren erzählt, ich habe ihn mir selbst ausgedacht. Plötzlich, eines Tages im Sommer 62, schrie ich ihn heraus. Um einen kleinen Dreijährigen zu übertönen, der auch schrie. Er schrie, weil er wütend war. Und als er nicht damit aufhören wollte, brüllte ich, weißt du, was Emil aus Lönneberga einmal gemacht hat? Und da schwieg er endlich, denn natürlich wollte er wissen, was Emil aus Lönneberga, wer auch immer das gewesen sein sollte, einmal getan hatte. Und ich begann von einem schrecklichen Jungen zu erzählen, der den Kopf in eine Suppenschüssel steckte und seine Schwester am Fahnenmast hochzog. So war Michel aus Lönneberga geboren. Hören wir von ihm, Agnes erzählt uns.
In ganz Lönneberga und ganz Holland und ganz Schweden und wer weiß, vielleicht auf der ganzen Welt, hat es noch nie einen Jungen gegeben, der mehr Unfug gemacht hat als dieser Michel. Michel, der einmal vor langer Zeit auf Katult in der Gemeinde Lönneberga in Smallland lebte. Dass dieser Junge Gemeinderatspräsident wurde, als er groß war, gehört zu den Wundern dieser Welt. Aber er wurde wirklich Gemeinderatspräsident und der beste Mann in ganz Lönneberga. Da sieht man, dass die allerschlimmsten kleinen Kinder heranwachsen und mit der Zeit richtig gut werden können. Ich finde, es ist schön, darüber nachzudenken. Findest du das nicht auch? Ja, denn du hast wohl auch eine Menge Unfug gemacht, wie ich mir denken kann. Ach so? Nicht? Konnte ich mich so irren? Alma Svensson auf Katholz, sie war Michels Mama, schrieb all seine Streiche in blaue Schreibhefte auf, die sie in einem Schubfach ihrer Kommode versteckte. Schließlich war die Schublade mit Schreibheften so vollgestopft, dass man sie kaum herausziehen konnte. Immer war da ein Heft, das verglitterte und sich querlegte. Aber noch heute sind sie dort aufbewahrt, in derselben alten Kommode, diese blauen Schreibhefte. Bis auf drei Hefte, die Michel einmal, als er Geld brauchte, der Lehrerin in der Sonntagsschule verkaufen wollte. Als sie die Hefte nicht kaufen wollte, machte er Papierschiffchen daraus und legte sie in den Katultbach zum Segeln und danach hat keiner mehr etwas von ihnen gesehen. Die Lehrerin in der Sonntagsschule begriff nicht, warum sie Michel diese Schreibhefte abkaufen sollte. Was soll ich damit? Sagte sie erstaunt. Den Kindern beibringen, dass sie nicht genauso schrecklich werden wie ich, sagte Michel. Ja, Michel wusste selbst, was für ein Früchtchen er war. Und wenn er das einmal vergessen sollte, dann gab es immer noch Lina, die Magd auf Katult war. Die konnte ihn daran erinnern. Es lohnt sich nicht, dich zur Sonntagsschule zu schicken, sagte sie. Bei dir ist sowieso Hopfen und Malz verloren und du kommst ja doch nie in den Himmel. Außer es könnte ja sein, die da oben brauchen Hilfe fürs Gewitter. Lina fand, dass es immer dort, wo Michel war, Donner und Krach war. So ein Dinge wie den habe ich noch nie gesehen, sagt sie. Und dann nahm sie die kleine Ida, Michels Schwester, mit auf die Weide, wo die kleine Ida wilde Erdbeeren pflücken durfte, während Lina die Katholikkühe melkte. Da zog Ida die Erdbeeren auf Halme und kam mit 5 vollen Halmen nach Hause und Michel musste ihr nur 2 Halme ab. So anstrengend war ich. Und du musst nicht glauben, dass Michel etwa Lust hatte, mit Lina und ihr auf die Weide zu den Kühen zu gehen. Nein, er wollte mehr erleben. Und deshalb schnappte er sich seine Nüsse und seine Büsse und lief schnurstracks zur Pferdekoppel und warf sich auf Lukas und sprengte durch die Hasensträucher, dass die Grasbüsche überschlugen. Michel spielte Smaller zu Sarengreifen an. Er hatte ein Bild in der Zeitung gesehen und wusste, wie das gemacht wurde. Die Nüsse und die Büsse und Lukas. Das war wohl das Liebste, was Michel auf der Welt hatte. Lukas war sein Pferd, ja, es war wirklich sein Pferd. Er hatte es selbst erworben durch seine Tüchtigkeit auf dem Markt in Wimmerby. Müsse war eine kleine, hässliche, blaue Schirmmütze, die ihm sein Papa gekauft hatte.
Die Büsse war ein Gewehr aus Holz und Alfred, der Knecht auf Katholt, hatte sie für ihn geschnitzt, weil er Michel so gern hatte. Michel hätte sich seine Büchse auch sonst selbst gut schnitzen können, denn wenn es jemanden gab, der tüchtig im Holzschnitzen war, dann war das Michel. Er übte fleißig. Es war nämlich so, dass Michel jedes Mal, wenn er Unfug gemacht hatte, in den Tischkasten gesperrt wurde und dort schnitzte er sich immer die kleinen lustigen Holzmännchen. So wurden es schließlich 369 Männchen, die es alle heute noch gibt. Bis auf eins, das seine Mama hinter den Johannisbäbischen vergrub, weil es dem Pfarrer so ähnlich war. Auf diese Weise kann man den Pfarrer nicht darstellen, sagt Michels Mama. Ja, nun weißt du so ungefähr, wie Michel war. Du weißt, dass er das ganze Jahr über Unfug machte, im Sommer wie im Winter, und ich, die ich alle Schreibhefte gelesen habe, werde nun von einigen Tagen aus Michels Leben erzählen. Du wirst merken, dass Michel auch eine ganze Menge Gutes getan hat. Man muss gerecht sein und auch so etwas erwähnen und nicht nur seine fürchterlichen Streiche. Alle waren übrigens nicht fürchterlich. Er machte auch eine Menge ziemlich unschuldigen Kleinunfug, und eigentlich war es nur der 3. November, an dem es total verrückt wurde. Nein, versuch nicht, mich dazu zu bringen, zu erzählen, was Michel am 3. November gemacht hat. Denn das sage ich niemals. Das habe ich seiner Mama versprochen. Nein, zur Abwechslung nehmen wir einen Tag, an dem sich Michel im Großen und Ganzen gesehen richtig gut benahm, wenn auch sein Papa vielleicht eine andere Meinung darüber hatte. Es war Samstag, der 12. Juni, als Michel eine geglückte Wahnsinnsgeschäfte auf der Auktion von Bachrohrer machte. Aber das ist eine andere Geschichte.
Vieles klingt lustig bei Astrid Lindgren. Man freut sich über die gelungenen Streiche und die Wendungen, die ein Michel oder eine Pippi oder ein Carlsson vom Dach auf Lager haben. Sie haben ungewöhnliche Ideen und kreative Lösungen für alle möglichen Lebenslagen. Aber Astrid Lindgren schildert keine kleinen Stars, die mit ihrer Komik brillieren und eigentlich über den Dingen stehen und unglaublich lobbedürftig sind. Schaut man genauer hin, dann entdeckt man in Pippi, dem 9-jährigen Mädchen, das ganz allein in der Villa Kunterbunt lebt, ohne Papa und Mama, in dieser Figur schimmert wohl das Schicksal der vielen kleinen Kriegsweisen nach dem Zweiten Weltkrieg durch. Kinder, die einfach übrig geblieben waren. Ihre Väter waren im Krieg, weit weg, die Mütter gestorben, zu Engeln geworden, wie es sich in der Geschichte von Pippi widerspiegelt. Ihr Schicksal ging Astrid Lindgren sehr zu Herzen. Michel, der kleine Spitzbub aus dem Bauerngehöft Katult, der trägt das Los vieler kleiner Jungen, deren Väter unerbittlich streng und oft bittere Männer waren. Deren Mütter gütige, aber ängstliche Frauen waren, die sehr um ihren Ruf besorgt waren und Michels Unfug Anlass gab, Angst um diesen Ruf zu haben. So wird das ungezogene Kind immer wieder weggesperrt und landet im Halbdunkel des Tischlerschuppens, um über seine Untaten nachzudenken. Eine wiederholte und, wie ich finde, brutale Strafe. Michel hat es nicht leicht, aber er weiß sich zu helfen und die Zeit mit Schnitzereien zu überbrücken. Oder Ronja, Ronja Räubertochter, die wilde kleine Tochter, muss ertragen, dass ihr heißgeliebter Vater sie plötzlich nicht mehr sein Kind nennen will. Aus verletztem Stolz entlässt er Ronja aus seiner Tochterschaft. Ein tiefer existenzieller Schmerz. Und ihn kann sie nur aushalten, indem sie wegläuft. Wegläuft mit ihrem Freund Birk von der feindlichen Nachbarburg in den Wald. Wegläuft von den Eltern und vom Zuhause. Und erst spät im Jahr, da kommt wieder eine schmerzhafte Annäherung zustande. So könnte man die Reihe fortsetzen. Astrids fantasievolle Kinderfiguren kennen mehr als Spaß haben und Unfug machen. Sie kennen Einsamkeit, Verletzungen, verstoßen werden, Grobheiten, ja auch den Tod ihrer Liebsten. Und dadurch gewinnen sie Tiefe. Sie müssen Herausforderungen bestehen und daran reifen und wachsen. Denn alle Figuren von Astrid Lindgren sind vor allem eines. Sie sind Lebenskünstler. Sie lieben das Leben, sie machen Quatsch, manchmal elend viel, aber sie geben nicht auf. Sie machen das Beste aus ihrer Situation und wenn es darauf ankommt, dann beweisen sie in schwierigen Situationen Mut, Gerechtigkeitssinn und Herzenswärme. Sie sind, wie ich finde, einfach tolle Kinder, die sich nicht verbiegen lassen, die Kraft haben, die um ihr Selbstbewusstsein ringen und die einfach Mut machen, anderen Kindern und Erwachsenen. Und jetzt singen wir zusammen, was wir in der Kirche noch nie probiert haben, aber wir wissen, dann kann es ja noch gut werden. Die Melodie kennen Sie schon bereits, 3 mal 3 ist 4, den Pippi Langstrumpf-Song. Wie kam Astrid Lindgren dazu, solche Geschichten zu erzählen? Sie hat ihre beiden Kinder, Lasse und Karin, zu Hause aufgezogen und war auch eine ganze Zeit lang für sie zu Hause da und hat es sehr genossen, mit ihnen auf Bäume zu klettern, im Sand zu spielen und zu schaukeln. Und vor allem hat sie ihnen jede Menge erfundene Geschichten erzählt. So wie es ihr Vater, den sie sehr geliebt hat, auch zu Hause getan hat. Er hatte von dem Leben früher erzählt, auch von dem Leben, als er klein war, und von den Leuten, wie sie früher gelebt haben. Und jetzt dachte sich Astrid selber etwas aus. Und die Geschichte von Pippi Langstrumpf, die ist ganz einfach entstanden. Ihre Tochter Karin war krank und hat gesagt, erzähl mir eine Geschichte. Und dann hat die Astrid gesagt, ja, was soll ich dir denn erzählen? Ach, erzähl mir von Pippi Langstrumpf. Karin hat diesen Namen erfunden und dann hat es Astrid Lindgren getan. Sie hat ihr Bestes gegeben und später, als sie selber mal krank wurde, hatte sie Zeit, diese ganzen Geschichten, die sie ihrer Tochter erzählt hatte, aufzuschreiben und hat sie auch einem Verlag eingereicht. Sie war schon 37 Jahre alt, als sie das tat und der Verlag hat abgelehnt. Geschichten zu verrückt. Noch heute bereut es der Verlag, denn ein zweiter Verlag hat sie dann genommen und Pippi Langstrumpf wurde ein Verkaufsschlager. Wenn man die ganzen Bücher, die Astrid Lindgren geschrieben hat und die verlegt wurden und die in 58 Sprachen in der Welt übersetzt wurden, zusammennimmt, dann heißt es, sollten sie 175 Eiffeltürme übereinander ergeben oder dreimal in einer Kette um die Welt gelegt werden können. Es ist in ganz, ganz vielen Kinderherzen und Köpfen sind diese Geschichten eingegangen in allen Sprachen und Kinder auf der ganzen Welt lieben diese Geschichten. Astrid Lindgren hat sich sehr besorgt, wie Menschen miteinander umgehen, wie das Böse immer wieder Fuß greift, wie Kriege entstehen. Sie wäre jetzt auch mit uns sehr besorgt und unglücklich gewesen. Aber sie wollte Kindern erzählen, dass es immer, was auch geschieht, Sachen gibt, über die man sich freuen kann. Genau das wollte sie. Das sollten die Kinder wissen, dass es immer etwas gibt, worüber man sich freuen kann. Die Natur, sagt sie, war in meinem Leben ein ganzer Trost. Aus ihr habe ich meine Kraft geschöpft. Jeder, jede kann ihre Kraftquelle finden. Am 28. Januar 2002 ist Astrid Lindgren mit 94 Jahren sanft eingeschlafen. Und die Figuren aber, die ihrer Fantasie entsprungen sind, die lustigen und die traurigen Geschichten, die Lebenskünstler, die sie geformt hat, die haben sie bis heute überdauert und bleiben in unseren Herzen, vielleicht auch in manchen von ihnen. Geschichten zu erzählen, das ist so alt wie die Menschheit. Sagen, Mythen, Märchen durchziehen die Weltgeschichte. Erzählen und Erzählungen hören heißt, sich in fremde Geschichten hineinzubegeben. Und so kann man sich selbst in ihnen entdecken. Man kann etwas neu vom eigenen Leben verstehen, wenn man fremden Geschichten lauscht. Und genauso ist es bei uns, wenn wir die großen Erzählungen der jüdischen und christlichen Tradition hören. Sie kommen von weit her auf uns zu, sie sind uralt und doch haben sie diese unglaubliche Kraft und Schönheit, sich mit unseren Lebensgeschichten zu verbinden und zu verweben. Wir hören die Erzählung der Schöpfungsgeschichte, wir hören in der Erzählung der Schöpfungsgeschichte, dass der Anfang allen Lebens gut war. Und Gott sah an alles, was er gemacht hat, und siehe, es war sehr gut, heißt es da. Und wir behaupten im fremden Blick, dass unser Leben im Grunde gut ist, so zerrissen unser eigener Augenblick auch sein mag. Wir hören, dass Menschen aus der Sklaverei entkommen sind in den großen Erzählungen des Volkes Israel. Und wir ahnen uns in die alten Geschichten vom Gelingen hinein. Menschen entkommen der Tyrannei des Augenblicks, in dem beim Hören der Geschichte ihr eigenes Bild aufgelöst wird, wie bei der Überblendung eines Filmes, in das Bild des Befreiten. Menschen entkommen der Hoffnungskargheit, wie Fulbert Stefensky so schön sagt, indem sie sich hineinlesen in die Geschichten vom endgültigen Gelingen. Es gibt eine wundervolle Erzähltradition im Alten und Neuen Testament, in der davon berichtet wird, dass das Heil Gottes nicht das Produkt der Natur und der menschlichen Möglichkeiten ist, sondern gerade da zu erwarten ist, wo Menschen an die Grenze ihrer Künste stoßen. Die großen Einbrüche Gottes sind gerade da zu finden, wo menschlich gesehen nichts mehr zu erwarten ist. Das haben wir in den vielen Erzählungen der hochbetagten Frauen, Sarah, Hannah, Elisabeth, die an der Grenze ihrer natürlichen biologischen Möglichkeiten waren und denen doch neues Leben geschenkt wurde. Es wird auch erzählt, Lahme gehen, Blinde sehen. Der Hoffnungsstrom hört nicht auf, bis Gott sogar Jesus aus dem Tod in ein neues Leben verwandelt. So erzählen und bezeugen es die biblischen Texte. Der ganze Hoffnungsstrom der großen Erzählungen von der Geschichte der Menschen mit ihrem Gott oder Gottes mit seinen Menschen ist eine kraftvolle und lebensvolle Geschichte in vielen, vielen Büchern in diesem großen Buch der Weltliteratur zusammengefasst. Eine lebensvolle Geschichten und Erzählungen sind da zu finden. Eigentlich ist die Bibel eine ganze Bibliothek. Sie hat 39 Bücher in der hebräischen Bibel, also im Alten Testament, und 27 im Neuen Testament. 66 Bände, die über Geschichte, die über Visionen, die über die Zukunft erzählen und die Gebete, Briefe beinhalten. Geschichten vom Auszug der Hebräer aus der Sklaverei, Geschichten von Propheten und Königen und dann diese vier Geschichten über Jesus aus vier Perspektiven, vier Evangelien, die es uns ermöglichen, einen ganz unterschiedlichen Blick auf diesen Gottessohn zu haben. Und erst viel später kommen die Lehrsätze, die Glaubensartikel, die vielen Konzentrate, die Dogmatiken, die geschrieben werden im katholischen Raum, die Dogmen, die versuchen, von den Anschauungen der Geschichten sich zu fokussieren auf den Begriff. Aber die Hoffnung kann man nicht in enthäuteten Gedanken haben. Die Hoffnung führt sich auf. Sie wirkt kraftvoll in Bildern, in Märchen und in Erzählungen. Und so knüpft auch Jesus an die reiche Erzähltradition seines jüdischen Volkes. Er erzählt von seinem Gott, ich möchte sagen, wie von einem Menschen, den er liebt. Er widerspricht den religiösen Gesetzen, die Menschen einengen, peinigen und aussondern. Jesus ist in den Synagogen, aber viel häufiger macht er sich auf den Weg. Evangelium to go, würde ich sagen. Evangelium to go, das predigt Jesus am Ufer, auf den Hügeln rund um den See Genezareth, an den Wegesrändern. Er ist dort, wo die Menschen unterwegs sind und er doziert nicht. Er doziert nicht, er redet nicht in Lehrsätzen, die gelernt werden sollen und dann wieder aufgesagt, sondern Jesus erzählt. Er erzählt Geschichten. Geschichten aus dem Alltag seiner Zuhörer und Zuhörerinnen. In ihnen entfaltet er, was er von seinem Gott verstanden hat. Mit ihnen bringt er seinen Zuhörern das große Geheimnis Gottes nahe. Das Himmelreich ist mitten unter euch, sagt er. Wer soll das verstehen? Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Hört selbst.
Die Menschen fragten Gott, fragten Jesus, wie sie sich denn das Himmelreich und das Reich Gottes vorstellen sollten. Als Antwort erzählte Jesus ihnen zwei Geschichten. Das Himmelreich, sagte er, ist wie ein Schatz. Ein Schatz, der in einem Feld vergraben ist. Da kommt ein Mann und arbeitet auf dem Feld und plötzlich stößt er auf den Schatz. So etwas Wertvolles hat er noch nie gesehen. Wenn der Acker nur mir gehören würde, denkt er, da hat er eine Idee. Schnell den Schatz wieder zu und eilt nach Hause. In seiner Freude verkauft er alles, was er besitzt. Dann geht er zum Gutsherrn, kauft ihm den Acker ab und holt sich den Schatz. So ist es mit dem Himmelreich. Die Freude darüber, dass man etwas so Wertvolles wie Gottes Liebe erfährt. Das ist das Himmelreich. Oder, fuhr Jesus fort, das Reich Gottes ist wie ein Kaufmann. Ein Kaufmann, der die schönste Perle der Welt suchte. Er ging von einem Händler zum anderen und endlich fand er eine wunderbare Perle. Sie war so schön, wie er noch nie eine gesehen hatte. Aber sie kostete viel Geld. Da ging der Kaufmann nach Hause und verkaufte kurz entschlossen alles, was er besaß. Dann ging er zum Perlenhändler, kaufte die kostbare Perle und war glücklich. So ist es mit Gottes Reich, schloss Jesus. Es gibt Menschen, die auf alles verzichten, damit sie Gottes Liebe spüren und anderen Menschen weitergeben.
Wir singen, der Himmel geht über allen auf.
Thank you.
Und dann kommen Leute, die fragen Jesus schwierige Fragen. Sie fragen, wie das ewige Leben ausschaut und wie sie es bekommen können. Und auf schwierige Fragen antwortet er einfach. Er erzählt:
Männer, die das Gesetz des Mose genau studiert hatten, nannte man damals Schriftgelehrte. Einmal kam ein solcher Schriftgelehrter zu Jesus und fragte ihn: Meister, ich möchte das ewige Leben bekommen, was muss ich da tun? Jesus antwortete ihm: Du kennst die Bibel. Dort steht, was man tun muss. Sag es mir. Der Schriftgelehrte wusste, welche Stelle der Bibel Jesus meinte und sagte: Du sollst Gott aufrichtig lieben und du sollst deinen Mitmenschen genauso gern haben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Liebe Gott und deine Mitmenschen. Dann bekommst du gewiss das ewige Leben. Aber es gibt so viele Menschen, fuhr der Schriftgelehrte fort, ich kann sie doch nicht alle gern haben. Woher weiß ich denn, wer mein Mitmensch ist, den ich gern haben muss? Da erzählte ihm Jesus eine Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem durch die Wüste nach Jericho. Plötzlich stürzten sich Räuber auf ihn, sie raubten ihn aus, schlugen ihn zusammen, rannten weg und ließen ihn schwer verletzt auf dem Boden liegen. Nach einiger Zeit kam ein Priester vorbei. Als er den Mann da liegen sah, machte er einen Bogen um ihn und ging weiter. Genauso tat es auch ein Levit, ein Tempeldiener, der ein wenig später vorbeikam. Er sah den Mann am Boden und ließ ihn liegen. Schließlich kam ein Mann aus Samaria des Weges, ein Fremder. Er gehörte nicht zum Volk der Juden und opferte nicht im Tempel, aber er hatte Mitleid mit den Verletzten. Er untersuchte die Wunden, wusch sie mit Wein aus, behandelte sie mit Öl und verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier und brachte ihn in das nächste Gasthaus. Bevor er am anderen Tag weiterzog, gab er dem Wirt 2 Silberstücke und bat ihn: Pflege den Verwundeten, und wenn es mehr kostet, dann gebe ich dir das Geld, sobald ich wiederkomme. Als Jesus die Geschichte fertig erzählt hatte, fragte er den Schriftgelehrten: Wer von den 3 Männern erkennt, dass der Verwundete sein Mitmensch ist? Derjenige, der ihn hilft, gab der Schriftgelehrte zur Antwort. Dann nickte Jesus und sagte: Mach es auch so. Dann bekommst du bestimmt das ewige Leben.
Liebe ist nicht nur ein Wort. Wir singen. Geschichten erzählen kann heilen. Da gibt es in der Palliativmedizin im Asklepios-Krankenhaus St. Georg in Hamburg eine Frau, Sabrina Görlitz, die nennt sich Geschichtenpflegerin. Und ihre Arbeit, wie könnte es anders sein, Story Care. Denn die gelernte Journalistin hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit Sterbenden auf ihr Leben zurückzublicken. Ein Mann Mitte 40, unheilbar an Leberzirrhose erkrankt, den plagten Schuldgefühle gegenüber seinem 10-jährigen Sohn. Er ist körperlich und seelisch am Ende. Einige Jahre zuvor war seine Frau gestorben und er hatte vor lauter Schmerz angefangen zu trinken. Jetzt lag er selbst im Sterben und wollte seinem Sohn erklären, wie es dazu kommen konnte, dass er ihn nun auch alleine lassen musste und ihm positive Erinnerungen an gemeinsame Erlebnisse mitgeben. Sabrina Görlitz hört zu, hört zu, hört zu. Und wenn alles Wichtige gesagt ist, dann schreibt sie das aufgezeichnete Gespräch wortwörtlich zu Hause auf. Und dann liest sie dem Sterbenden diese Geschichte noch einmal vor. Und manche sagen, sie haben jetzt das Gefühl, ihr Leben war wirklich wahr. Von vielen fällt eine Last ab und sie konnten den Angehörigen noch etwas Konkretes mitteilen, was ihnen wichtig war, oder um Verständnis und Vergebung bitten. Wer die Geschichte seines Lebens dann in Form einer schön gestalteten Mappe in der Hand hält, kann es leichter loslassen. Diese gesammelten Worte sind dann für den Tod nicht mehr zu erreichen. Sie bleiben bestehen, auch wenn der Mensch gestorben ist. Der sterbenskranke Vater hatte nach seiner Erzählung eine kurzzeitige Besserung erfahren und konnte noch einige gute Gespräche mit seinem Sohn führen, bevor er dann einige Wochen später starb. Sein Leben war durch das Erzählen und die Wertschätzung des Zuhörens entlastet und irgendwie rund und heil geworden. Er konnte in Frieden gehen. In Abwandlung eines Satzes von Pina Bausch sage ich: Erzählt, erzählt, sonst gehen wir verloren. Wir brauchen den gemeinsamen Erinnerungsfaden. Wo komme ich her? Wo sind meine Wurzeln? Was ist die Geschichte unserer Familie, unseres Ortes, unseres Landes? Und wo gehen wir hin? Ich verstehe dich besser, wenn ich weiß, was du erlebt hast. Ich halte deine Eigenarten und das, was mir fremd an dir ist, besser aus, wenn ich um deine Geschichte weiß. Erzählt euch eure Leben, auch als alte Ehepaare. Seid sicher, es ist noch nicht alles erzählt. Erzählt euch auch eure Glaubensgeschichten. Wie habt ihr ihn kennengelernt, unseren Gott? Erzählt euch, was ihr ersehnt, was ihr erlebt habt mit diesem Gott. Wo sich Schattenseiten auftaten und dunkle Täler und wo Licht durchschimmerte, wo Mut zum Leben gewachsen ist. Schaut gütig auf euer Leben und sucht den goldenen Faden, der euch am Leben erhält, und erzählt davon. Die nachfolgende Generation braucht diese Erzählungen. Die Menschengeschichten und die Gottesgeschichten und wie sich beides ineinander verwebt. Sie braucht die neuen Erzählungen, wie sich Gottes Spuren heute bei dir und mir in der Welt zeigen. Denn wir alle gehören hinein in die große Hoffnungsgeschichte, in die uns Gott hineingerufen hat, die mit uns und nach uns weitergehen wird, in der niemand verloren gehen wird. Jeder Mensch hat eine Seele. Jeder Mensch hat eine Sprache. Jeder Mensch hat eine Geschichte. Erzählt, dass ihr lebt. Vielleicht sagt ihr, das haben wir noch nie probiert. Na, dann wissen wir ja, dann wird es sicher gut. Amen. Wir haben Gottes Spuren festgestellt. Wenn es ums Erzählen geht, wird es leider immer etwas länglich. Aber trotzdem noch die Abkündigungen. Vergangene Kollekte beim vergangenen Zumutungsgottesdienst waren sage und schreibe 670,24 € für das Bibelmuseum. Ganz herzlichen Dank. Es ist eine tolle Finanzspritze für diese kleine Bibel, die die Frauen früher in ihrem Knoten versteckt hatten. Die kann jetzt restauriert werden mit dieser Gabe. Ganz herzlichen Dank für diese großzügige Spende. Die Zumutungen im März wird der katholische Hochschulpfarrer Burkhard Hose aus Würzburg gestalten zu dem Thema, wie Ohnmacht Kraft entfaltet. Genau in 4 Wochen, am 20. März, 11 Uhr, hier wieder in der Laurentiuskirche. Die Musik macht Noema, so heißen jetzt Ulrich Reuter und Wim Scheuerlein. Die Kollekte erbitten wir heute für ein wunderbares Projekt in Berlin. Es heißt Erzählkunst e.V. Die haben sich vorgenommen, im digitalen Zeitalter vor allem der Sehnsucht Rechnung zu tragen nach sinnlicher Präsenz im Hier und Jetzt. Also jemanden vor sich zu haben, der nicht ausschaut wie ein Bildschirm, sondern tatsächlich ein Mensch mit Haut, Blut und Leben ist und der wirklich da ist. Da bilden sie Erzähler und Erzählerinnen aus und vor allem gefällt mir das Kinderprojekt im Bereich Bildungsarbeit mit Kindern. In Kitas, Schulen und Flüchtlingsunterkünften machen sie Erzählprojekte, dass vor allem Kinder mit Migrationshintergrund sprachmächtig werden. Sie haben da auch eine Langzeitstudie gemacht, die gezeigt hat, Erzählen stiftet Gemeinschaft, es fördert Selbstwert, Fantasie und Empathie. Kurz, Erzählen macht stark und macht Spaß. Ich lege Ihnen dieses ans Herz, dafür eine Unterstützung zu geben. Lasst uns beten. Lebendiger Gott, wir sind Teil deiner Hoffnungsgeschichte und dafür danken wir dir. Wir gehören in den Strom deiner Verheißungen und Hoffnungen für unsere Welt. Öffne unsere Herzen, unsere Sinne, dass wir uns daran freuen können und dass uns dies stark macht und dass es uns ermutigt, unsere Geschichten mit dir und mit der Welt in die Erzählgemeinschaft als Christen und Christinnen einzubringen. Lebendiger Gott, fassungslos und mit großer Sorge schauen wir auf die heraufziehenden Kriegswirren im Osten. Ein Krieg, der herbeigeredet wird und an dem nachher niemand schuld sein will. Stärke den Mut derer, die darum ringen, in Gesprächen und auf Vertrauensbasis diesen Krieg zu verhindern. Wir bitten dich, Herr, erbarme dich. Lasst uns mit den Worten Jesus Jesu Christi beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und nun geht in diesen Sonntag, in diese kommende Woche und in alle Tage eures Lebens mit dem Segen Gottes. Gott segne und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.
Ganz herzlichen Dank an Norbert Hiller und Julia Bauer für die wunderbare musikalische Begleitung. Am Ausgang liegen noch die kleinen Worte von Pippi Langstrumpf: Wer das sich mal in seinen Geldbeutel stecken müsste, wir haben das noch nie probiert, dann wird es sicher gut. Einen schönen Sonntag.